Ich habe zwei Fragen an euch. Die erste Frage: Wird morgen die Sonne aufgehen? Was denkt ihr? Ja. Warum denkt ihr, dass morgen die Sonne aufgeht? Wie kommt ihr darauf? War schon immer so. Ich wüsste auch keinen Tag, wo es anders war. Für die zweite Frage müsstet ihr mal eure Augen zumachen. Sitzt hinter euch eine Person? Wenn ja, dann hebt bitte die Hand hoch. Okay, es kann auch leicht hinter euch sein, okay. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Ihr habt es nicht gesehen, aber warum glaubt ihr eben, dass hinter euch jemand saß? Wie kamt ihr auf die Idee, dass hinter euch jemand sitzt? Gesehen? Früher mal gesehen, vorher beim Herkommen? Ja. Ja. Wir bauen unser Leben, unsere Überzeugungen und unseren Glauben auf das auf, was wir lernen im Leben, was wir erleben, was wir entdecken. Also wir stützen uns im Prinzip auf unseren Erfahrungen. Und das ist sehr, sehr gut so. Sonst wären wir, glaube ich, unfähig zu leben. Es kommt aber immer mal wieder vor, dass wir mit unseren Erfahrungen falsch liegen. Ich hoffe, dass unsere Erfahrung mit der Sonne gut ist und so weitergeht. Aber es hätte auch sein können, dass niemand hinter euch sitzt. Und ihr dachtet es aber. Und somit ist es gut, wenn wir unsere Erfahrungen an verschiedenen Stellen, weil wir uns im Prinzip unser ganzes Leben mehr oder weniger darauf aufbauen, immer wieder überprüfen und schauen, ob wir denn richtige Erfahrungen gemacht haben. Und ich glaube, dass das im Glauben mit Gott auch so ist, dass wir da nochmal schauen dürfen. Stimmt das eigentlich? Jetzt ist die Frage natürlich, ob man Gott beweisen kann. War die Frage vorher schon da, eine Hochzeitsurkunde? Vielleicht hat man eine Taufurkunde, aber ob das jetzt wirklich auf Gott zurückschließt, ist schwierig. Seit Jahrtausenden machen sich Menschen Gedanken darüber, ob es denn Gott gibt oder nicht. Ob man ihn irgendwie beweisen kann, ob es Argumente dafür gibt oder nicht. Ganz viel wird da die Philosophie zur Hilfe genommen, wo man einfach drüber nachdenkt. Und ich möchte heute zwei Punkte mit euch anschauen. Natürlich kann ich keine, wie gesagt, naturwissenschaftliche Beweise aufführen, aber ich möchte zwei Argumente anschauen. Das ist einmal das Uhrmacher-Argument. Dinge, die wir hier auf der Erde finden, haben einen Ursprung bzw. eine Ursache. Das Haus gibt es, weil es einen Architekten gibt und weil es Bauleute gab, die das gebaut haben. Eine Uhr gibt es, weil es einen Uhrmacher gibt. Alles, was wir hier auf der Erde finden, hat irgendwie eine Ursache, wurde von irgendetwas ausgelöst. Jetzt sind Häuser und Uhren schon recht komplexe Gegenstände. Sie scheinen aber relativ schlicht, wenn wir Tiere, Bäume oder Menschen anschauen. Allein die menschliche DNA ist so komplex, dass wir sie vermutlich niemals selber erfinden könnten. Oder sie vielleicht auch aus dem Nichts einfach zufällig entsteht. Und wenn wir tief in die Biologie hineinschauen, da sehen wir, wie genial Dinge sind, wie sie geschaffen sind, wie durchdacht Tiere und Pflanzen sind. Ein Haus braucht einen Architekten, eine Uhr braucht einen Uhrmacher und die Schöpfung braucht einen Schöpfer. Bei Argumenten ist es natürlich so, dass es auch Gegenargumente hervorbringt. Und so könnte ein Gegenargument für dieses Uhrmacher-Argument sein, das ist gar kein Beweis, sondern eine Vermutung. Den Architekten und den Uhrmacher, den kann ich kennenlernen, da kann ich hin, da kann ich gucken, wer das gemacht hat. Den kann ich kennenlernen. Bei Gott ist das nicht so einfach. Den kann man nicht einfach beweisen. Was denkt ihr, wie könnten wir als Christen auf dieses Gegenargument reagieren, wenn jemand sagt, naja, Gott kann man ja nicht beweisen, im Gegensatz zu dem Uhrmacher, dem Architekten. Den kann man nicht einfach kennenlernen. Was denkt ihr, wie könnten wir als Christen auf dieses Gegenargument reagieren? Habt ihr mal eine Idee? Ja. Genau, das heißt, wir können Gott im Prinzip ja schon kennenlernen, könnte man sagen. Habt ihr mal noch eine andere Idee? Ja? Genau, man kann den Rückschluss kann man auch nicht ziehen. Von dem her sind wir ein bisschen unentschieden. Ja? Okay, genau, soweit das erste Argument. Das zweite ist das Hoffnungsargument. Die Welt ist schön. Sie kann aber auch schrecklich ungerecht sein. Es gibt viel Licht, aber auch viel Dunkelheit. Das Gute ist nicht immer und überall zu finden. Und die Gerechtigkeit, nach der wir uns sehnen, die muss erst noch Wirklichkeit werden. In fast allen Völkern und Kulturen auf dieser Welt gibt es so etwas wie Religion. Die Hoffnung auf die Vollendung des Lebens und ein Bewusstsein, dass es da etwas gibt, was größer ist als wir selbst. Menschen glauben an, hoffen auf und sehnen sich nach Gott. Der Schreiber im Psalm 42 sagt das folgendermaßen: Wie eine Hirschkuh im trockenen Bachtal nach frischem Wasser schreit, so sehne ich mich, Gott, nach dir. Und es gibt noch eine Person in der Bibel, die ein solches ähnliches Phänomen entdeckt hat. Beim Beobachten von Menschen und vielleicht auch von sich selber ist der Schreiber von dem Buch Prediger im Alten Testament zu der Erkenntnis gekommen, dass uns Ewigkeit ins Herz gelegt ist, dass unser Herz sich nach Ewigkeit sehnt. Durst nach Wasser deutet auf die Existenz von Wasser hin. Durst nach Gott deutet auf die Existenz von Gott hin. Auch hier, ein Argument bringt ein Gegenargument hervor. So könnte man sagen, ein Mensch, der in der Wüste verdurstet, der bildet sich Wasser ein und sieht eine Fata Morgana. Der Glaube an Gott könnte auch so eine Fata Morgana sein. Der Philosoph Ludwig Feuerbach hat diesen Aspekt nochmal ganz konkret auf den Punkt gebracht und er sagt, nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, sondern der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Also er sagt, nicht Gott hat uns erschaffen, sondern wir haben Gott erschaffen. So ist seine Theorie. Diese Projektionstheorie, damit ist es sehr, sehr bekannt geworden, wird gerne zitiert unter Atheisten. Ein schweres Gegenargument. Habt ihr eine Idee, wie könnten wir als Christen darauf reagieren? Können wir das? Müssen wir das? Habt ihr mal eine Idee, was man dazu sagen könnte? Das ist ganz schön schwer. Ich denke, eine Möglichkeit wäre zu sagen, wie Luise das gerade auch schon gesagt hat, naja, also ich kann ja Gott, man kann mir vorwerfen, dass ich Gott projiziere, dass ich ihn mir vorstelle, aber ich könnte auch sagen, naja, jemand will auch Gott wegprojizieren, weil wo das Haus, wo man sturmfrei hat, da kann man machen, was man will. Wenn es keinen Gott mehr gibt, dann gibt es auch niemand mehr, der auf mich schaut. Also auch hier wieder so ein Hin und Her. Wenn wir die Argumente von außen betrachten, stehen wir nachher hier und sagen, okay, das eine kann mich überzeugen, aber auch das andere kann mich überzeugen. Ich kann im Prinzip jede Position einnehmen. Beides ist denkbar. Es kann sein, dass Gott real ist, es kann aber auch sein, dass er eine Einbildung ist. Wie können wir aber zu einer Gewissheit gelangen? Dafür schauen wir mal nochmal in den Psalm 139, den Luise uns vorgelesen hat. David schreibt in diesem Psalm, Gott, du kennst mich genau. Ob ich sitze, ob ich stehe, ob ich gehe oder ruhe, du weißt es. Du siehst es und du kennst die Worte, die ich sage. Und David schreibt, zu wunderbar ist dieses Wissen für mich. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. David ist fasziniert von diesem Gott und dass Gott ihn kennt, dass er ihn sieht. Und es ist ihm ein unglaublicher Schatz und eine große Gewissheit. Wie aber kommt David dazu? Er sagt, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Woher weiß David sowas? David hat den Schöpfer dieser Erde persönlich kennengelernt. Er hat sich vergewissert, ob es da jemanden gibt. Er hat sich nicht einfach nur darauf verlassen, was seine Eltern ihm gesagt haben, was er in der Schule gelernt hat, was er in seinem Umfeld gehört hat, sondern er hat es selber ausprobiert und geprüft. Das hat nicht dazu geführt, dass er in seinem Leben keine Zweifel mehr hatte. Das hat auch nicht dazu geführt, dass alles rund lief. Aber es hat dazu geführt, dass er in Vers 9 und 10 sagen kann, würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt, selbst dort nimmst du mich an der Hand und legst deinen starken Arm um mich. Er sagt also im Prinzip, egal wo ich hingehe, wo auch immer ich mich hier auf dieser Welt aufhalte, wo auch immer ich hingehe, du nimmst mich an der Hand, Gott, und du hältst deinen starken Arm um mich. Also es ist auch ein Schutz, eine Begleitung und ein Schutz, den David erfährt. Und diese Erfahrung hat David gemacht und hat darauf sein Leben gebaut. Und er hat es immer und immer wieder erlebt, sein ganzes Leben lang. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht und ich kann nur dafür werben. In verschiedenen Gesprächen habe ich von euch GBUlern auch gehört, dass ihr solche Erfahrungen gemacht habt, wie David. Ich wünsche euch und ich bete für euch, dass ihr mehr und mehr und immer wieder solche Erfahrungen macht. Wir brauchen das, dass wir das immer wieder bestätigt bekommen, dass es diesen Gott tatsächlich gibt. Dieser Gott, er sehnt sich nach mehr und mehr mit uns. Und diese Erfahrungen sind nicht einfach irgendwelche Erfahrungen. Es ist eine Beziehung, eine Freundschaft mit einem Gegenüber, ein Miteinander, eine Beziehung, die wächst. Und wir haben mit Gott einen Gegenüber, der höchstes Interesse an dieser Beziehung mit uns hat. Er hat alles dafür getan, dass wir überhaupt diese Beziehung eingehen können und dass diese Beziehung auch bestehen kann. Wir dürfen uns einfach darauf einlassen. Wir dürfen ihm vertrauen. Vor vielen Jahren habe ich mich auf diese Freundschaft mit Gott eingelassen. Ich habe ihm gesagt, ich möchte gern zu ihm gehören und habe mich dann auch etwas später taufen lassen. Zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben, da lief noch sehr, sehr vieles drunter und drüber und vieles habe ich nicht verstanden. Auch heute bin ich an einem Punkt, wo ich sagen würde, naja, so viel habe ich wahrscheinlich immer noch nicht verstanden. Aber ich habe diesen Schritt gemacht. Und wenn ich jetzt zurückschaue, kann ich an vielen Stellen sehen, wo Gott gewirkt hat, in kleinen und in großen Wundern. Manchmal über Zeit, über einen langen Zeitabschnitt und manchmal aber auch von jetzt auf nachher. Und ich finde es immer wieder spannend, mich mit Argumenten auseinanderzusetzen. Gibt es Gott, gibt es ihn nicht? Und mich da reinzudenken, zu diskutieren, das macht Spaß. Aber in schwierigen Zeiten, wo ich mir nicht sicher bin, gibt es diesen Gott, wo ich zweifle, wo ich Schwierigkeiten habe im Leben, da ist das, was ich mit diesem Gott erlebt habe, das, was mir Hoffnung gibt. Das, was mich am Glauben festhalten lässt, sind meine Erfahrungen, die ich immer wieder machen konnte. Nicht vor 15 Jahren einmal und dann nie wieder, sondern immer wieder. Auch leider nicht jeden Tag, das dürfte auch ein bisschen mehr sein, aber doch immer wieder darf ich zu diesem Gott kommen, mit ihm sprechen, von ihm hören und erleben, dass er in meinem Leben wirkt. Ich durfte erkennen, was David erkannt hat und was auch für euch, GBUler, gilt und für euch alle anderen. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott? Wie zahlreich sind sie doch in ihrer Summe? Gott hat kostbare Gedanken über euch und dazu noch sehr, sehr viele. Er hat Gedanken der Zukunft, des Friedens und der Hoffnung. Er hat euch wunderbar gemacht. Er lässt euch nie allein. Er liebt euch und er freut sich an euch. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott? Wie zahlreich sind sie doch in ihrer Summe? Amen.